D-Radio Wissen. Update.
Tja, eigentlich ziemlich langweilig, so eine Bahnfahrt. Im Dunkeln, durch einen ewig langen Tunnel. Spektakulär wird's erst, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viel Arbeit das war, sowas hinzukriegen, den längsten Eisenbahntunnel der Welt zu bauen, mitten durch die Schweizer Berge.
Ein Tunnel. Und was für ein Tunnel?
Tja, das ist unser erstes Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update.
Wir bringen mit dem Gotthard-Basistunnel Völker und Volkswirtschaften zusammen. Und wir knüpfen mit dem Jahrhundertbauwerk an die Pionierleistungen unserer Vorfahren an.
Mit einem Staatsakt ist heute in der Schweiz der Gotthard-Basistunnel eröffnet worden. Der Schweizer Bundespräsident war natürlich dabei. Der Tunnel ist 57 Kilometer lang, hat stellenweise über 2 Kilometer Gestein über sich und brauchte 17 Jahre, bis er fertig wurde. Wenn ihr von Zürich nach Mailand fahren wollt, braucht ihr bald eine gute Stunde weniger. Gekostet hat das Ganze 11 Milliarden Euro und früher fertig geworden als geplant ist das Großprojekt auch noch. So viel zu den Zahlen. Natürlich gab es eine Riesenshow zur Eröffnung, das volle Programm mit Tänzern, Akrobaten, Musik und Staatsgästen aus dem Ausland. Frankreichs Präsident François Hollande war zum Beispiel da und Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi. Und eben haben wir schon Angela Merkel gehört. Die ist mit ihren Politikerkollegen schon mal durchgefahren durch den Tunnel.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Tag, der den Süden mit dem Norden verbindet, der, glaube ich, von großer Symbolkraft für die Schweiz ist. Und wir beglückwünschen die Schweiz, weil sie so pünktlich fertig geworden ist und auch die Kosten sich im Rahmen gehalten hat. Danach müssen wir in Deutschland noch ein bisschen streben.
Viele Politiker haben heute betont, dass Europa seit kurzem ja nicht nur Zäune baut, um sich abzuschotten, sondern eben auch Tunnel, verbindende Elemente zwischen Nord und Süd. Ganz abseits der Symbolik soll der Gotthard-Basistunnel aber stark für den Güterverkehr genutzt werden. Zwischen Rotterdam und Genua soll der Güterverkehr runter von der Straße und rauf auf die Schiene. Auf deutscher Seite ist die Strecke aber noch längst nicht fertig. Zehntausende Anwohner sind gegen den Bahnausbau. Sie befürchten noch mehr Lärm durch noch mehr Güterzüge. Keine leichte Situation für das Bundesverkehrsministerium.
Ich schaue gerade, in diesem Moment entdecke ich unter den Festgästen auch unseren Verkehrsminister aus Deutschland. Wir werden mit noch mehr Elan an unseren Aufgaben arbeiten. Aber ich muss Ihnen...
Tja, ein bisschen peinlich, wenn man zur Eröffnung eingeladen wird und von deutscher Seite ist nur wenig passiert, um Züge in den Tunnel zu bekommen. Heute wurde aber erstmal gefeiert, nachdem der Schweizer Bundespräsident Johann Schneider-Ammann die Strecke freigegeben hat.
Eine gute, eine sichere und eine pünktliche Fahrt. Bahn frei, Place au train, via libera per il Strenz, via libera ai treni.
Kein Kommentar, doch Meinung.
San Gotthardo, Gotthardo 2016 oder Gotthardtunnel, das sind die Hashtags, unter denen über das Projekt gesprochen wird. Auf Twitter wundert sich User Lars Hubi über den ganzen Wirbel bei der Eröffnungsfeier. Ist der Gotthardtunnel ein Politikum? Anstatt sich auf solch dämlichen Eröffnungsfeiern aufzuhalten, lieber ums eigene Land kümmern. Und User Trap94 freut sich einfach. Heute bin ich stolz, Schweizer zu sein. So werden Großprojekte umgesetzt. Viele vergleichen das Riesenprojekt mit dem Berliner Flughafenchaos. User Louis Seifer schreibt, vielleicht sollte man das Gotthard-Tunnel-Team mal nach Berlin zum Flughafen schicken. Und Outlaw Pete findet, der Gotthard-Tunnel mit 17 Jahren Bauzeit wird als Jahrhundertprojekt gefeiert. Völlig übertrieben. Der BER ist ein Jahrhundertprojekt. User Foranto schreibt auf tagesschau.de, das ist die Schweiz, so wie ich sie kenne und schätze. Schon der ganze Ablauf, die Planung, die Durchführung, die Einbindung der Demokratie, die Wertschätzung gegenüber dem Steuerzahler zeigt auf, dass wir diese Form der Demokratie und Bürokratie auch in Deutschland brauchen, dringend. Und Friedrich Peter macht folgende Rechnung auf. Investitionen 11 Milliarden plus Zeitersparnis 45 Minuten gleich volkswirtschaftlicher Unsinn.
Was sonst noch wichtig war?
Die Unwetter in Deutschland gehen weiter. Heute ist vor allem Niederbayern betroffen. Im Landkreis Rottal-Inn haben die Behörden Katastrophenalarm ausgelöst. Dauerregen hat dazu schweren Überflutungen geführt. Mehrere Orte sind betroffen. Hubschrauber haben Menschen von Häuserdächern gerettet. Sie waren von den plötzlichen Wassermassen überrascht worden. Rund 250 Schulkinder sitzen noch in ihren Klassen auf einer Anhöhe fest. Die Straßen zur Schule sind alle überflutet. Verletzte soll es bis jetzt nicht gegeben haben. Die deutschen Geheimdienste sollen stärker mit ausländischen Spionagediensten zusammenarbeiten, sogar gemeinsame Datenbanken nutzen. So einen Vorschlag hätte vor 2 Jahren wohl keiner gemacht, nach den Überwachungsenthüllungen von Whistleblower Edward Snowden. Die noch engere Zusammenarbeit wird aber kommen. Sie ist Teil des neuen sogenannten Antiterrorpakets der Bundesregierung unter Federführung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Die Terroristen sind international vernetzt, ihr aber nicht als Sicherheitsbehörden. Jetzt wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass Nachrichtendienste sich mit anderen europäischen NATO-Staaten und so darauf verständigen können, eine gemeinsame Datei zu führen. Das ist nochmal ein Schritt mehr. Wissen ist Macht. Und wenn die sich vernetzen, müssen wir das erst recht tun.
Zu den Beschlüssen gehört auch, dass wir Prepaid-Handys nur noch dann kaufen können, wenn wir dabei einen Ausweis vorlegen.
Sie können heute unter dem Namen Donald Duck ein Prepaid-Handy kaufen. Oder nach irgendeinem Namen, den Sie sich im Telefonbuch aussuchen. Das führt zu einer erheblichen Sicherheitslücke.
Das Bundeskabinett hat sich heute auch darauf geeinigt, mehr gegen Lohndumping zu tun. Unter anderem sollen Leiharbeiter und Zeitarbeiter bald schon nach 9 Monaten genauso bezahlt werden wie die Stammbelegschaft. Bund und Länder haben in weiten Teilen beschlossen, wie es bei der Förderung von Ökostrom weitergehen soll. Umweltverbände sind damit aber nicht einverstanden. Sie sagen, dass die Entscheidungen allen internationalen Anstrengungen zum Klimaschutz widersprechen. Greenpeace spricht von einer so wörtlich energiepolitischen Irrfahrt. Die Förderung neuer Windparks soll zum Beispiel bald um 5% gekürzt werden. Und für den Ausbau der erneuerbaren Energien soll es auch Obergrenzen geben. Die Umweltverbände wollen den Umbau aber so schnell wie möglich. Der Gesetzentwurf soll schon nächste Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden. Einig ist sich das Kabinett schon bei der Finanzierung des Atomausstiegs. Die Kosten sollen über einen staatlichen Fonds laufen. Die 4 deutschen AKW-Betreiber sollen rund 23 Milliarden Euro in den Fonds einzahlen. Damit sind die Kosten für die Konzerne gedeckelt. Sie müssen aber auch dann noch zahlen, wenn es den ursprünglichen Konzern nicht mehr gibt und er in mehrere Teile aufgespalten wurde. Das war noch ein mögliches Schlupfloch, das jetzt geschlossen wird. Ein trauriges Thema stand heute auf der Tagesordnung beim Bundeskriminalamt. Im letzten Jahr sind in Deutschland 130 Kinder getötet worden, also fast 3 pro Woche. Die meisten von ihnen waren jünger als 6 Jahre. In vielen Fällen waren die Täter Väter, Onkel oder andere Angehörige. Jeden Tag werden durchschnittlich auch 38 Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder bekannt. Insgesamt knapp 14.000 solcher Taten gab es im letzten Jahr nachweislich. Das Bundeskriminalamt geht aber davon aus, dass viele Taten unentdeckt bleiben. Glyphosat und kein Ende. Ist der Unkrautvernichter, der überall auf die Felder gesprüht wird, jetzt irgendwie krebserregend oder irgendwie doch nicht? Die EU-Kommission hat hunderte Studien dazu vorliegen, die sich oft widersprechen. Deshalb soll jetzt die Europäische Chemikalienagentur eine eigene Studie fertigstellen. Bis es soweit ist, soll Glyphosat weiter zugelassen bleiben. So zumindest der neue Vorschlag des zuständigen EU-Kommissars Andriukaitis heute.
Wir schlagen die Verlängerung für einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten vor.
Also nicht mehrere Jahre wie beim letzten Vorschlag noch, sondern höchstens 1,5. Schon nächsten Montag sollen die 28 EU-Mitgliedstaaten darüber abstimmen. Die Mietpreisbremse bremst nicht so, wie sie soll. Im Gegenteil, da wo sie beschlossen wurde, wie vor einem Jahr in Berlin, da sind die Mieten sogar noch etwas stärker gestiegen als in anderen Regionen. Ein Mietpreis-Gaspedal sozusagen. Dazu kommt jetzt schon wieder eine Studie, diesmal vom Institut für Wirtschaftsforschung. Auch andere Studien sagen, dass das Gesetz nicht wirkt. Bundesjustizminister Heiko Maas hat sich heute offen dafür gezeigt, dass die Mietpreisbremse verschärft wird. Zum Beispiel, dass ein Mieter verpflichtet wird, die Vormiete automatisch offenzulegen.
Wenn wir sehen, dass das nicht nur in Berlin so ist, sondern sonst wo, dann werden wir das auch vorschlagen.
Maas meint aber auch, dass die Mieter selber mehr machen müssen und dass sie keine Angst haben müssten, ihre Rechte auch einzufordern.
Die Situation, dass man bei Abschluss eines Mietvertrags auch noch andere Bewerber um sich herum hat und deshalb vielleicht eher nichts sagt, also das führt nicht dazu, dass die Mietpreisbremse nicht angewandt wird. Der Mieter kann auch nach Abschluss des Mietvertrages das rügen. Dazu kann man die Mieter nur ermuntern.
Was noch wichtig wird.
Der Bundestag will morgen seine Armenien-Resolution beschließen. Ja, die Verbrechen gegen Armenier im Ersten Weltkrieg waren Völkermord, steht da drin. Die Türkei sieht das bekanntlich anders. Der neue türkische Regierungschef Binali Yildirim nennt die Abstimmung sogar lächerlich. Deutschland will jetzt klar Stellung zu den Verbrechen beziehen. Im letzten Jahr ist die Abstimmung aus Rücksicht auf die Türkei ja noch verschoben worden. Wichtige Politiker wie Angela Merkel, Sigmar Gabriel oder Frank-Walter Steinmeier sind bei der Abstimmung morgen wohl gar nicht dabei. Nach Presseinformationen Informationen haben sie leider andere Termine.
Und sonst in der Welt?
Der Tiger-Tempel im Westen von Thailand ist immer wieder in den Schlagzeilen. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen die Mönche, die mit mehr als 130 Tigern zusammengelebt haben. Seit gestern läuft in dem Tempel eine Razzia und heute wurde bekannt, dass Wildschützer dabei die Körper von 40 toten Tigerbabys in einer Gefriertruhe gefunden haben. Das umstrittene Kloster verdient sein Geld vor allem damit, dass Touristen kommen und Selfies davon machen, wie sie Tigerbabys die Flasche geben. Tierschützer hatten schon länger kritisiert, dass es in dem Kloster ständig Jungtiere gebe, aber überhaupt nicht klar sei, was mit den vielen Tieren passiere. Die Wildschutzbehörden vermuten, dass die Mönche in illegalen Handel mit Tigern verwickelt sind. Vor allem in der chinesischen Medizin werden Tigerkrallen, Zähne oder ihre Haut verwendet. Sex im Auto ist in den meisten Fällen nicht nur ziemlich unbequem, sondern kann auch gefährlich sein. Zum Beispiel, wenn man an einer abschüssigen Stelle steht, um sich miteinander zu vergnügen und im Eifer des Gefechts vergessen hat, die Handbremse zu ziehen. So geschehen in Schweden. Und die schwedische Polizei nimmt die Sache jetzt in die Hand und rät zu technisch einwandfreiem Safer Sex. Die örtliche Polizeibehörde auf der Insel Södermalm bei Stockholm hat deshalb einen entsprechenden Tweet abgesetzt. Neben dem guten Rat, die Bremsen zu checken, bevor man sich dem Partner oder der Partnerin widmet, twitterte die Polizei auch noch ein Bild des Autos, mit dem das verliebte Pärchen einen Abhang runtergerutscht war.
Wissensnachrichten.
Lärm kann uns auf Dauer krank machen. Das haben Forscher schon in verschiedenen Studien festgestellt. Allerdings wurden dabei fast immer nur Erwachsene untersucht. Jetzt gehen Forscher aber direkt in Kinderzimmer. Wiebke Lehnhoff aus unseren Wissensnachrichten ist hier. Wiebke, was machen die Forscher da genau in den Kinderzimmern und wo?
Also es geht um Fluglärm. Die Forscher messen ab heute Abend an 50 Kindern, die rund um den Flughafen Köln-Bonn leben, welche Folgen der Lärm für deren Schlaf hat. Köln-Bonn ist nämlich einer der Flughäfen in Deutschland, wo nachts durchgängig geflogen wird. Und deshalb untersuchen die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt da jetzt das Schlafverhalten von Kindern zwischen 8 und 10 Jahren.
Und wie machen die das genau? Installieren die jetzt da Kameras? Oder?
Könnte man denken, aber die machen das zum einen mit Elektroden, die am Kopf und am Oberkörper der Kinder angebracht werden. Und so werden dann verschiedene Körperfunktionen die ganze Nacht lang aufgezeichnet, zum Beispiel die Hirnaktivitäten. Und zum anderen werden alle Geräusche am Ohr des schlafenden Kindes aufgezeichnet. Und damit können die Forscher dann in Kombination das Schlafverhalten eines Kindes zum Beispiel mit einzelnen Starts und Landungen von Flugzeugen verbinden. Und das passiert pro Kind jeweils 4 Nächte hintereinander. Und zwar in diesem oder im nächsten Jahr in der Zeit zwischen Juni und Oktober. Das ist die Zeit, in der die meisten Maschinen vom und zum Flughafen Köln-Bonn fliegen.
Ja, aber wenn man so Elektroden am Kopf hat, dann kann ich mir vorstellen, schlafen die Kinder nicht so gut wie normalerweise, oder?
Ja, stimmt. Den Punkt könnte man an der Studie kritisieren. Die Forscher sagen dazu nur, dass die Elektroden kindgerecht sind.
Na gut. Also werten die Forscher dann die Daten aus und gucken zum Beispiel jetzt, wie lange die Kinder zum Einschlafen brauchen.
Ja, das ist eine Sache, die sie rausfinden wollen. Außerdem fragen sie sich, wie beeinflusst der Fluglärm den Schlaf der Kinder? Also wie häufig wachen sie nachts auf? Und wann und wie häufig wechseln die Kinder aus einer tieferen Schlafphase in eine leichtere Schlafphase? Und morgens untersuchen die Forscher dann noch, was für Auswirkungen der Lärm nachts auf die geistige Leistungsfähigkeit der Kinder hat. Das messen sie dann mit einem Reaktionszeittest am Laptop. Und zusätzlich müssen die Kinder dann noch Fragen beantworten, wie sie in der Nacht geschlafen haben und wie wohl sie sich fühlen.
Okay, dann kommen wir jetzt vom Fluglärm zu etwas leiseren Verkehrsmitteln, dem Fahrrad. Dafür haben Studenten aus Zürich was Neues entwickelt, und zwar Blinker wie beim Auto, nur eben fürs Fahrrad. Erklär mal.
Also das Magazin Golem beschreibt die Technik so, das sind zwei kleine Geräte mit LEDs, die werden am Lenker angebracht und unterm Sattel und blinken dann eben beim Abbiegen. Zusätzlich haben die Studenten auch noch ein Bremslicht entwickelt, das auch wie beim Auto heller leuchtet, wenn das Rad langsamer wird. Und die Studenten legen noch einen drauf.
Ja, was denn, Wiebke, was denn?
Und zwar projizieren die Fahrradlichter auch noch ihren eigenen Radweg auf die Straße. Also so mit grünen Lasern links und rechts vom Rad. Das soll dann die Autofahrer auf Abstand halten. Und wem das gefällt, der kann das Studentenprojekt auf Kickstarter mitfinanzieren.
Also den eigenen Radweg mitnehmen als Fahrradfahrer finde ich irgendwie eine lustige Idee. Zum Abschluss reisen wir noch weit zurück durch Zeit und Raum. Wiebke, du weißt wohin.
Ja, ins alte Ägypten, und zwar zum Grab des Pharaos Tutanchamun. Da haben Forscher jetzt die Grabbeigaben genauer untersucht und einen besonderen Dolch entdeckt. Der ist nämlich aus Gold und Eisen. Allerdings war das Eisen damals wohl wertvoller als das Gold.
Das musst du uns auch erklären.
Ja, Eisen war zur Zeit Tutanchamuns in Ägypten noch sehr selten. Wenn es gefunden wurde, dann nur zufällig, zum Beispiel in Meteoriten. Meteoritengestein. Und dann wurde es auch als Schmuck getragen, eben gegossen in Perlenform oder in anderer Form. Und bei diesem Dolch können die Forscher durch den hohen Gehalt von Nickel im Eisen sagen, dass es tatsächlich aus einem Meteoriten stammt. Und zwar aus einem Brocken, der rund 200 Kilometer von Alexandria entfernt gefunden wurde.
Vielen Dank, Wiebke Lehnhoff.
Bitte.
Wetter.
In vielen Bundesländern regnet es noch ganz schön heftig. Zwischendurch gab es heute auch Unwetterwarnungen. Die Nacht bleibt ebenfalls nass und die Werte sinken auf 17 bis 11 Grad. Morgen dann weiter Regen und Gewitter, nur Richtung der Küsten etwas trockener. Temperaturen liegen zwischen 18 und 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.